Guten Morgen. Es ist genug. Es reicht. Wieder dringen sie durch mich. Worte, die so ehrlich sind. Es ist genug. Ich kann nicht mehr. Wo bist du, Gott? Was machst du nur? Mach ich dies, reicht es nicht aus. Strenge ich mich an, sehe ich keinen Erfolg. Ich kann nicht mehr. Es ist genug. Genug von allen Sachen, die mich plagen, all den Gedanken, die mir keine Ruhe schenken, von den vielen Sorgen, die mich umgeben. Sie plagen mich, sie schmerzen. Jeder Tag dasselbe. Aufstehen, anziehen, durchziehen, doch am Ende, was bleibt mir da? Noch immer sind sie da, der Schmerz, die Sorgen, so hilflos, so verzweifelt. Es ist genug, es reicht. Hier stehe ich nun vor dir allein, sag dir alles, was mich quält. Ich schreie zu dir, ich flehe dich an. Gott, ich kann nicht mehr, nimm es fort von mir. Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Es platzt der Kopf. Doch dann, es kommt mir wie ein Blitz. Ich brauche nur dein Wort, dort liegt es. All die Fragen, die mich plagen, all die Sorgen, die mich durchbohren, dort ist der Ausweg, dort ist das Leben. Weiß ich das noch, will ich das erleben? Wage ich den Blick? Ich weiß wohin, ich will dorthin. Ich schlage auf und ich erblicke Worte, die mein Herz berühren. Ich warte ab und bleibe stehen in der Hoffnung, dass dein Wille mir erscheint in der Stille. Ich weiß nicht, ob du schon mal an dem Punkt warst, wo du dir gedacht hast, es reicht mir, es ist genug. Wo du für etwas gekämpft hast und dir am Ende denkst, okay, wo ist bitte dieses positive Ergebnis? Wo ist die gute Frucht von dem, was ich jetzt hier gemacht habe, für das ich schon so lange kämpfe? Wo ist der Ausweg? Wo ist das Ende hier? Warum muss ich das so lange ertragen? Und ich weiß nicht, ob das auch schon so fortgeschritten war, dieses Gefühl oder dieses Ereignis, dass du dir gedacht hast, an dem Punkt, hier schmeiße ich mein Handtuch. Bis hierher und nicht weiter. Ich persönlich hatte solche Zeiten oder Episoden in meinem Leben schon mehr als genug. Und für mich, wenn diese Zeiten dann da sind, sind sie einfach nur anstrengend, mühselig, schmerzlich, sorgenreich und manchmal einfach nur unerträglich. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich sage, hier schmeiße ich das Handtuch und ich habe keinen Bock mehr, ich mache hier nicht weiter. Leider ist keiner frei von uns, von diesen dunklen Momenten, von diesen dunklen Tagen in unserem Leben. Das hat Jesus immer wieder gesagt, auch im Neuen Testament, dass es Zeiten gibt der Trauer, des Schmerzes, der Sorgen und der Kämpfe, die wir einfach durchleben müssen. Und selbst der Glaube ist in dieser Zeit kein Zuckerschlecken. Wir sind nicht als Glaubende immun vor solchen Zeiten. Aber, und das ist sehr betonens- und erstrebenswert, wir haben eine Hoffnung. Und die ist Jesus. Und die ist in solchen Zeiten sehr, sehr relevant und sehr entscheidend, weil er unser Tröster ist, unser Friedensfürst, unser Erbauer und Befreier. Weißt du das? Erlebst du das in deinem Leben? Hast du das in deinem Herzen wirklich verstanden, dass Jesus das für dich ist? Und willst du das erleben? Es gibt einen Mann in der Bibel, ja nicht nur einen, es gibt mehrere, aber es gibt einen richtig coolen, mit dem ich mich die letzten Wochen ein bisschen beschäftigt habe und der ein sehr gottesfürchtiger Mann war und der hat diesen Blick gewagt mit Gott und der hat diese Hoffnung für sich wieder ganz neu entdecken dürfen. Und nicht mal dieser Mann, der so gottesfürchtig war, war befreit von diesen dunklen Tagen oder dunklen Zeiten. Ja, er hatte einen riesen Glauben und die Glaubenskapazitäten waren aber nicht so voll und die haben ihn nicht geschützt und er war nicht immun gegen diesen dunklen Tage und er war nicht bewahrt davor. Der Mann musste körperliche Erschöpfung erleben. Er war psychisch am Ende. Er war verzweifelt, fassungslos. Und es ging sogar so weit bei diesem Mann, dass er gesagt hat zum Schluss, ich möchte sterben. Und vielleicht rattert es jetzt schon bei dem einen oder anderen, ich sehe schon ein Nicken bei der Edelgard. Ist es vielleicht Mose? Ist es vielleicht David? Ist es vielleicht Paulus? Nein, es geht um Elia. Ja, genau. Elia war ein Prophet Gottes aus dem Alten Testament und er war das Vorbild. Sogar Jesus wurde mit Elia verglichen und das zeigt schon, er war schon sehr angesehen und sehr gottesfürchtig. Und ich freue mich sehr, mit euch heute in 1. Könige 19 einzusteigen, 1 bis 14, und da einfach mal zu gucken, was war da mit Elia los. Und bevor wir zu dem tatsächlichen Ereignis kommen, muss ich euch ein bisschen, der Theologe würde sagen, Kontext geben, also einfach ein paar Informationen zu dem, was davor passiert ist, damit wir das Geschehnis bei Elia in Kapitel 19, 1 bis 14 besser verstehen können. Und es ist eine sehr, sehr faszinierende Geschichte, ich werde das nur anreißen, also es gibt jetzt keine, ich werde jetzt nicht Details hier sagen, genau, weil es einfach zu lang dauert. Lest es einfach zu Hause nochmal nach. Also ich kann euch nur ermutigen, es hat mich sehr fasziniert. Was war Sache zur Zeit, als Elia als Prophet in Israel wirkte? Israel war geteilt in ein Nord- und ein Südreich und das Südreich bestand aus dem Stamm Juda und das Nordreich aus den restlichen Stämmen, das auch Israel genannt worden ist. Elia war Prophet im Nordreich und das wurde von ganz, ganz vielen schlechten Königen, als es geteilt war, regiert. Und in der König, der während Elia geherrscht hat, das war König Ahab und der war wie viele Könige eben nicht gottesfürchtig. Der hat sich eine Frau zu sich genommen, die hieß Isabel. Und Isabel kam aus einer Religion, die nicht Gott verehrt hat, sondern Baal. Also war es natürlich so, dass Israel nicht mehr Jahwe gefürchtet hat, also Gott, sondern Baal. Und es wurden alle Gottesaltäre niedergerissen, es wurden Baalsaltäre aufgebaut und auch Statuten. Und in dieser Situation befindet sich eben jetzt unser Elia, der als Prophet über Israel eingesetzt worden ist. Und seine Aufgabe als Prophet war, das Volk aufzurufen zur Umkehr. Und Elia hat ganz, ganz, ganz viel für das Volk getan und viel mit Gott erlebt. Und er hat Isabel und Ahab immer wieder gewarnt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Jahwe wieder folgt, dann wird Jahwe eingreifen und es wird nicht sehr schön werden für euch. Und wir kennen das so ein bisschen, das ist nichts Neues für uns, dass Jahwe oft Israel gewarnt hat früher. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann hat Jahwe bestraft, aber er war dann auch gnädig zu einer Zeit wieder. Und es hat nicht gefruchtet und dann hat Gott eingegriffen und zwar mit einer Trockenheit, die über Israel kommen sollte. Die hat ganz viel Elend und Leid mit sich gebracht und irgendwann, dann ist viel passiert dazwischen, das erzähle ich jetzt nicht, war dann eben dieser Punkt wieder, wo Gott gesagt hat, so jetzt reicht's, die Trockenheit soll enden. Elia, geh zu König Ahab und sag ihm, dass die Trockenheit enden wird, dass er alle Baalspropheten, das waren 450 Stück, versammeln soll am Berg Karmel. Und dann wird es ein ganz besonderes Ereignis geben. So, Elia, der immer das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, tat das und es kam zu einem spektakulären Showdown am Berg Karmel. Alle Propheten waren versammelt, König Ahab war da und Elia. Und jetzt war es ganz besonders für Elia. Elia war voller Tatendrang. Er war vorbereitet für diesen Moment. Ja, aller Einsatz, alles das, was er getan hat, all sein Wirken zu der Zeit, sollte jetzt belohnt werden an diesem Berg, mit diesem Ereignis. Sein Ziel war endlich erreicht. Er war siegesgewiss. Er war aufgeregt. Der Moment, wo Israel umkehren sollte und erkennt, wer der wahre Gott ist, kam jetzt. Und so haben beide Seiten den Altar aufgebaut und es sollten Altäre aufgebaut werden und darauf sollte ein Stier geopfert sein. Und Elia sagte, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und die Baalspropheten waren schon ganz wuselig und haben das alles aufgebaut und sie haben angefangen zu Baal zu beten und zu ihm zu schreien, aber nichts ist passiert. Und dann wurde Elia ein bisschen provokant, um das ein bisschen nett auszudrücken, hat gesagt, naja, vielleicht seid ihr einfach ein bisschen zu leise, schreit doch mal ein bisschen laut, das ist doch ein wahrer Gott, vielleicht passiert ja dann was. Und das haben sie gemacht, sie haben sich noch mehr zum Affen gemacht, sie haben getanzt, sie haben sich verletzt an ihren Körpern, aber immer noch nichts passiert. Und dann kam der wichtige Moment für Elia. Er hat sich hingekniet, davor hat er noch was viel Wichtigeres gemacht, er hat erstmal einmal Wasser genommen. Er hat die über den Altar geschüttet, sodass er so richtig durchnässt war. Dann hat er sich hingekniet und er hat zu Gott gebetet. und dann kam Feuer vom Himmel. Und der Altar und der Stier wurden von Feuer verzehrt. Und als das Volk das gesehen hat, waren sie fassungslos. Sie fielen zu Boden und riefen, Jahwe allein ist Gott. Sieg, Triumph, Erleichterung, Erlösung. Er musste sich so richtig gut gefühlt haben, der Elia. Seine Mühen haben sich gelohnt. Sein Ziel war geschafft. Oder? Dieses Ereignis erreichte die Frau von Ahab, Isabel. Und die war zutiefst gekränkt. Sie war nämlich wirklich sehr tiefe Baals-Verehrerin. Und Elia hatte diese 450 Baals-Propheten noch umbringen lassen. Und dass das Volk jetzt auch noch umkehrt und Jahwe wieder nachfolgt, das wollte sie nicht zulassen. Also hat sie einen Boten zu Elia geschickt und gesagt, dass Elia innerhalb von 24 Stunden sterben sollte. Und als Elia diese Nachricht bekommen hatte, dass er sterben sollte, war es vorbei bei ihm. Alle positiven Gefühle, alles das, was ihn erreicht hat, was er dachte, erreicht zu haben, alles dieses Ereignis auf dem Berg Karmel, der Sieg, der Triumph, wofür er arbeitete, was ihn ausmachte als Prophet, hat sich in Luft aufgelöst. Und da packte Elia die Angst. Er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück. Der Mann, der gerade noch alles gegeben hat, stolz erfüllt, war jetzt voller Todesangst. Und eigentlich dachte ich mir so nach dieser krassen Aktion, die da passiert ist, müsste er sich doch richtig stark und mutig gefühlt haben, sagen, na dann, wenn die Frau mir das nicht glaubt, dann hole ich die nochmal zum Berg Karmel und dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Und dann wird sie schon sehen, wer der wahre Gott ist. Aber genau das passiert nicht, weil Elia etwas ganz anderes erwartet hat. Das war nicht die Reaktion. Und deswegen Angst anstelle von Freude, Verzweiflung anstelle von Mut. Er ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Es ist genug, Jahwe, sagte er. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. An der Stelle konnte ich mich sehr gut mit Elia identifizieren. Erst dieses extrem starke Hoch, von dem er, das er so richtig wahrnehmen konnte, das er gefühlt hat, wo er so richtig drin war, weil er wusste, jetzt wird es vorbei sein. Und dann diese Nachricht und er war in diesem extrem starken Tief. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Und ich kann es so gut verstehen, weil ich Gefühle und so Emotionen auch sehr gut wahrnehmen kann. Und ich merke, wenn ich in einem starken Hoch bin und dann wird es relativ schnell von einer negativen Emotion begleitet, dass mich das emotional sehr erschöpft. Und dass ich da einfach mich nicht gut fühle. Und das war bei Elia genauso. Er konnte nicht mehr. Und er floh mit diesem Angstgefühl und landete völlig erschöpft und fassungslos in der Wüste unter einem Strauch. Aber Elia hat nicht aufgehört, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Und er hat zu Gott gebetet und gesagt, es ist genug, Jahwe. Es reicht mir so nicht. Ich hab doch alles für dich gegeben. Was war denn das jetzt für eine Aktion von dir? Ich war doch jetzt fast am Ziel. Es lief doch alles so gut. Wir hören aus dem Gebet wirklich Verzweiflung und Erschöpfung. Wut und Ärger. Was muss das für ein dunkler Moment gewesen sein für Elia, der so was anderes erwartet hat? Und er sagt auch noch, ich weiß, Jahwe, ich bin nicht besser als meine Vorfahren, ja, die auch vor dir geflohen sind, Jona zum Beispiel, die nicht deine Aufträge durchgeführt haben oder das gemacht haben, was du wolltest. Bist du gerade an dem Punkt, wie Elia, dass du nicht mehr denkst, also dass du nicht mehr kannst, nicht mehr willst, dass du erschöpft bist, dass du entmutigt bist. Und du versuchst aber gerade irgendwie alle Fäden noch zusammenzuhalten, mit Mühe und Not, aber am liebsten würdest du einfach alles mal fallen lassen wollen und einfach mal sagen, es reicht mir, ich kann nicht mehr. Ich hatte so Tage wirklich schon zu genügend, wo ich keinen Ausweg mehr gesehen habe und wo ich in meinen wiederkehrenden Ängsten echt gefangen war und es dann irgendwann so ein Kreislauf war bei mir, der nicht mehr gesund war, der mein Leben beeinträchtigt hat und meinen Alltag. Und in den Momenten, wo ich so sehr in meinen Ängsten war, wünschte ich mir, ich wäre mehr und besser darauf vorbereitet gewesen. Damit ich sofort weiß, wo muss ich hin, was muss ich tun und wo bin ich aufgefangen. Es ist so anstrengend, in diesen Umständen manchmal zu leben. Und ich plag mich erst eine ganze Weile rum mit diesen dunklen Zeiten, bis ich wirklich verstehe, was ich eigentlich machen muss und wo ich hingehen soll. Und ich denke und bin fest davon überzeugt, weil wir nicht immun dagegen sind, gegen solche Tage, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Wir sind nicht verschont von gebrochenen Herzen, von gebrochenen Seelen, von Krankheiten, von verletzten Gefühlen, Unverständnis, Wut, Verzweiflung und von innerlicher Unruhe. Elia war so weit unten, dass er von Gott verlangte, nimm mein Leben von mir. Er sagt nicht, ich nehme mir jetzt selber das Leben, sondern er bekennt mit der Aussage, dass das Leben in Gottes Hand ist und dass nur Gott über sein Leben entscheiden kann. Nicht ich entscheide, sondern du Gott. Dann legte er sich hin und schlief unter einem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken worden war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er, du hast einen weiten Weg vor dir. Gott hat Elia unter dem Ginsterstrauch in seinem Gebet gesehen und gehört. Gott nimmt Elia wahr, wie er es schon die unzähligen Male davor getan hat. Er lässt ihn nicht mit seinem Wunsch dort liegen unter dem Strauch. Und Gott fängt an, ihm zu antworten. Und das macht er durch einen Engel. Und der Engel kümmert sich erstmal um Elias Wohlbefinden. Und zwar um das Essen und das Schlafen. Wer kennt es nicht von uns? Zwei lebensnotwendige Komponenten, die uns sehr, sehr stark beeinflussen, wenn wir sie nicht ausreichend zu uns nehmen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das oder hatte das schon mal. Ja, dieses ganz müde und schlappe Gefühl und diese Trägheit, wenn man nicht gut schlafen kann. Ja, man kann nicht mehr so gut denken. Oder diese Gereiztheit, und ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei Frauen immer noch ein bisschen stärker ist, wenn man oder diese negative Gefühlslage bei dem Hungergefühl, wenn man kein Essen hat. Also ich kenne das sehr gut. Und sobald beides gut und ausreichend in unserem Körper vorhanden ist und wir es haben, lässt es sich leben. Essen und Schlafen stärkt uns. Und das war in dem Moment, was Elia gebraucht hatte. Die Grundbedürfnisse gestillt und aufgefüllt. Der Körper sollte aufgepäppelt werden. Und das tat Gott mit Hilfe eines Engels, der ihn mit Essen und mit Schlafen, der Strauch mit Schlafen versorgte. Manchmal ist es genau das, was wir auch in solchen dunklen Zeiten brauchen. Zeiten, wo wir auf das Signal unseres Körpers hören und achten. Wo wir Schlaf bekommen, um uns auszuruhen vor den Unruhen, die in uns herrschen. Essen für Kraft, um die Reserve neu aufzufüllen. Und es ist wichtig, dass wir in diesen Zeiten auf unseren Körper hören. Und ihn gesund pflegen. Manchmal ist es auch nur, wie gesagt, diese Grundbedürfnisse gestillt, also Essen und Trinken. Und manchmal müssen wir aber zum Beispiel auch einfach Pausen einlegen oder Ruhezeiten, die wir uns regelmäßig nehmen sollten. Elia wurde zweimal von diesem Engel geweckt. Er bekommt zwei Stärkungen. Und beim zweiten Mal ist diese Mahlzeit so ausreichend, dass er 40 Tage und 40 Nächte lang hindurch gehen kann. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass Elia 40 Tage, 40 Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Ganz entscheidender Punkt. In all seiner Verzweiflung, in aller Erschöpfung, in aller Erschütterung peilt Elia nicht irgendein Ziel oder Ort an. Es ist ein besonderes Ziel, wo er hin will und was er wählt. Er geht zum Berg Horeb, zum Gottesberg. Und das ist sehr, sehr betonenswert. Er wusste, wo er hin will und warum. Es gab kein wahlloses Ziel für Elia, kein Umherirren, irgendwo sein, sondern er ging dahin, wo alles seinen Anfang genommen hat, mit Israel und Gott, wo der Bund zwischen Gott und Israel geschlossen worden ist, da, wo die Wurzeln sind. Wenn wir nicht wissen, wo es für uns hingeht, wo wir hingehen sollen in solchen Zeiten, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn wir am Ende unserer Nerven sind und am Rande unserer Verzweiflung, dann lasst uns da hingehen, und damit meine ich bewusst hingehen, da wo Gott ist. Elia sucht die Gegenwart Gottes mit Absicht. Er wagt es und er will es erleben mit Gott. Das ist sein Ziel. Er braucht Gott in diesem Moment. Und wir wissen ganz genau, dass wir Gott in diesen Momenten brauchen. Und nur dort unsere Befreiung wirklich ist. Elia wird sehr belohnt. Er kommt an und er geht in die Höhle und legte sich dort schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Elia war auf der Suche nach Gott, und was macht Gott? Er antwortet ihm. Und zwar mit dem, also Gott lässt sich finden. Ja, Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Das war auch bei Elia so. Und das ist keine dahingesagte Floskel von mir, sondern das lesen wir auch zu genügend im Neuen Testament, zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 8, dass Gott sich von uns finden lässt, wenn wir aufrichtig nach ihm suchen, wenn wir seine Gegenwart suchen. Und das ist die Wahrheit. Gott steht zu seinem Wort. Da bin ich fest davon überzeugt. Und Gott fragt ihn, Elia, was machst du hier? Als ob Gott nicht wüsste, was Elia da macht oder warum er hier ist. Das finde ich immer auch sehr, sehr witzig, wenn Gott fragt. Aber Gott macht es aus einem ganz bestimmten Grund. Er möchte mit Elia in ein Gespräch kommen, wie das in einer Beziehung so ist. Da schweigt man sich nicht an, ja, was den einen belastet, sondern man spricht gemeinsam über das Problem. Und das ist, was Gott hier machen will. Er möchte, dass Elia es laut ausspricht, was ihn verletzt, was ihn beschäftigt, was ihn erschöpfen ließ, was ihn so verzweifelt. Und das macht Elia. Er sagt mit ganzem Eifer, ja, wer habe ich dir nachgefolgt? Ich habe mich für dich eingesetzt. Aber die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen. Sie haben die Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Er sagt Gott wirklich alles. Er klärt ihm seinen zerbrochenen Zustand. Ich habe mich für dich eingesetzt. Ich habe alles gegeben. Die Israeliten haben den Bund gebrochen. Niemand außer mir ist noch hier. Jetzt bin ich ganz allein und ich muss auch noch sterben hier. Was ist das, was dir auf der Seele liegt? Wo ist dein Leid? Hast du es schon mal so wie Elia ohne Zurückhaltung und Ehrlichkeit vor Gott gebracht? Das sind so Momente bei mir, wenn ich dann wirklich das mal so gefasst habe, wo ich dann allein in meinem Zimmer sitze und dann laufen mir die Tränen über die Wangen und ich schreie oder sage Gott alles so ehrlich und ich benenne mein Leid ohne Zurückhaltung. In der Hoffnung, dass Gott mich da berührt, wo es mir so richtig wehtut. Und Gott antwortet und er sagt, geh hinaus, stell dich vor dem Berg, vor mich hin, pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Das ist ein bisschen komisch, dass wir lesen, Gott sagt zu Elia, geh raus, damit Gott dir erscheinen kann, aber Gott ist doch gerade bei Elia. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass Gott mit Elia in einem anderen Setting sprechen möchte, also in einer anderen Umgebung. Jetzt wird's ernst. Und das ist so, also man kann sich das ungefähr so vorstellen, ihr trefft jemanden in der Stadt, den ihr kennt und den ihr gut kennt und ihr fragt so, hey, wie geht's dir? Ja, und dann fängt die Person an zu reden und du denkst dir so, oh nee, das ist jetzt kein Thema, das kann ich mit der Person so ganz kurz hier besprechen, sondern es ist ein intimeres Gespräch und wir müssen da woanders hin, wir brauchen dafür Ruhe. Ich will dir dafür meine ganze Aufmerksamkeit schenken und ich möchte dir zuhören und das ist genau das, was Gott machen möchte mit Elia. Er möchte ihn in diesen Raum schicken, in dieses Gespräch schicken, wo es intimer wird, wo Elia wirklich was erkennen soll. Ja, wo die Atmosphäre komplett anders ist. Er möchte eindrücklich zu Elia sprechen. Und er sagt, Elia, ich will dir begegnen. Stell dich vor dem Berg, ich will dir begegnen. Auch dir und auch mir. Er will dich in seiner Nähe. Und wir müssen nicht wie Elia 40 Tage und 40 Nächte erstmal irgendwo hinlaufen. Ja, das finde ich schon mal gut, dass ich nicht irgendwo erstmal hinlaufen muss, um Gott zu begegnen. Das können wir dank Jesus da machen, wo wir sind. Stell dich vor den Berg, ich will dir begegnen. Setz dich auf die Couch, ich will dir begegnen. Schlag die Bibel auf, ich will dir begegnen. Geh alleine spazieren, ich will dir begegnen. Sprich mit mir, bete zu mir, ich will dir begegnen. Da kam ein heftiger Sturm auf. Der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht in dem Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Säuselns. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was tust du hier, Elia? Er sagte, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Nicht schlecht. Ich finde das ganz schön furchterregend, wenn man das mal sich vor Augen holt. Elia steht vor der Höhle, ein Wind kommt, Felsen zerschmettern, ja, als ob das nicht schon genug ist, dann kommt noch ein Erdbeben und nach dem Erdbeben kommt auch noch ein Feuer. Wenn ich das Feuer nur in den Nachrichten sehe, irgendwo in Amerika im Westen und ich sehe, wie die Häuser zerbrennen, Wälder abbrennen, dann denke ich mir so, ich bin heilfroh, dass ich da nicht leben muss. Und Elia erlebt drei Naturphänomene hintereinander. Das muss ganz schön gewaltig gewesen sein. Ungewöhnlich ist, dass Gott sich nicht in diesen Naturphänomenen zu erkennen gibt. Und ungewöhnlich deswegen, weil das normalerweise etwas ist, worin Gott sich zu erkennen gibt in der Bibel. Also zum Beispiel im brennenden Dornbusch bei Mose. Oder es sind einfach Vorboten, wo Gott sich danach sofort zeigt, aber das ist diesmal nicht der Fall. Gott erscheint Elia in keinem Naturphänomen, sondern in der Stille, im Säuseln. Und das muss, wenn es davor so krass gekracht hat, ein mega eindrücklicher Moment gewesen sein für Elia. Elia hat Jahwe bis jetzt in so vielen mächtigen, powervollen Begegnungen erlebt und normalerweise würde er wahrscheinlich auch erwarten, dass Gott sich in so einer Naturgewalt als der naturgewalten Herrscher zeigt. Das war aber nicht das, was Gott vorhatte und worin Gott sich Elia zu erkennen geben wollte. Und das war auch nicht das, was Elia brauchte in dem Moment. Er brauchte nicht noch ein Zeichen oder ein krasses Wunder. Es war für Elia dran, ruhig zu sein und in der Stille auf Gott zu hören. Ich kenne das sehr gut. Wenn ich vor Gott stehe und ihm mein Anliegen sage, dann bin ich immer in der Erwartung, dass Gott mein Anliegen genauso klärt oder dass es genauso passiert, wenn er dann einwirkt, wie ich mir das vorstelle, wie es so mein Bedürfnis ist. Ja, es muss dann schon so passieren, wie ich das will. Aber vielleicht ist es ja genau das, was mich hindert und mich zum Verzweifeln bringt. Meine Vorstellung, ja, die Vorstellung davon, wie Sachen zu laufen haben. Vielleicht ist die Vorstellung von meiner Gerechtigkeit über mein Problem das Problem. Vielleicht sollte ich anfangen loszulassen und einfach mal hinzuhören. Und Gott die Möglichkeit zu geben, zu mir zu sprechen. Und es kann manchmal unangenehm sein. Das kann unangenehm sein. Und es kann meinen Blick auf mein Bedürfnis auf etwas ganz anderes richten. Aber es bringt mich genau dahin, was ich mir eigentlich so sehr wünsche. Den Frieden, die Befreiung und die Heilung. Und Gott fragt Elia nochmal, was tust du hier? Und Gott zeigt ihm damit erneut, ich höre dir zu, ich nehme dich wahr. Und jetzt sprich deinen Schmerz und deinen Frust und deine Ermutigung nochmal aus, ich höre dir zu. Und das ist, was Elia erneut macht. Und nach seiner Äußerung, warum er weggelaufen ist und dass er der Einzige ist und dass es ihm nicht gut geht und dass er umgebracht wird und das ganze Volk sich nicht umkehrt, muss der neue Auftrag, den Gott da in den darauffolgenden Versen ihm nämlich sagt und worauf er antwortet damit, so verständlich gewesen sein, dass Elia neuen Mut gefasst hat. Gott gab ihm durch das Zuhören in diesem Säuseln in dieser Stille eine neue Perspektive. Und er wusste mit diesem Auftrag, wer er ist und was seine Aufgabe war. Und Gott hat nicht gesagt, Elia, bleib erstmal in der Höhle, nimm dir ein halbes Jahr frei, ja, und ich komme dann wieder und dann gucken wir mal, wie wir das Problem lösen. Sondern Elia bekommt Antwort, er bekommt diese neue Perspektive und den Mut. Er hat den neuen Kurs und Gott hat ihm gezeigt, ich bin nicht fertig mit dir, Elia, ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, dass wenn wir an der Stelle stehen, wo wir richtig aufrichtig auf Gott hören und ihm nach Hilfe und nach einem Ausweg fragen, er uns wie Elia eine neue Perspektive schenken wird und einen neuen Blick für die Situation. Vielleicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht mit dem Blick für unsere Situation, wie wir sie haben. Ja, vielleicht wird es in einer anderen Art passieren. Und vielleicht bleibt deine Situation, so wie du sie wahrnimmst, für dich in deinen Augen ungelöst. Aber im Blick und in der Perspektive Gottes kannst du trotzdem Heilung erfahren und Trost. Und du kannst diesen anderen Platz einnehmen und du kannst auch lernen, damit dann umzugehen, weil du deinen Schwerpunkt anders siehst und weil du einen anderen Platz eben einnimmst. Gott erinnert Elia daran, wie er die Dinge zu sehen hat. Und Elia gewinnt daraus neue Zuversicht und Hoffnung. Und daran müssen wir festhalten. Nur mit diesem Gottesblick und mit dieser Perspektive Gottes können wir durch diese dunklen Tage gehen. Und dann weil wir dadurch unseren Blick eben heben und auf das Licht gucken, was am Ende des Tunnels ist. Und ich bin mir sicher, wenn wir das tun, dann werden wir auch aus diesem Tunnel rauskommen. Das ist schon ein ganz schön krasses Ereignis. Ich muss sagen, ich bin echt immer wieder fasziniert und das war ich auch, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Text und ich bin immer wieder überwältigt davon und sehr, sehr dankbar, wenn ich dann fertig bin, was die Bibel uns eigentlich für Ereignisse erzählt. Und dass die Menschen, und das hat Norbert vorhin auch schon gesagt, die Situation damals, die war nicht anders als heute. Ja, das Setting war anders und es war ein anderes Zeitalter. Ja, okay. Und wir haben noch Jesus, was ein richtig großer Bonus ist. Ja? Wir müssen nicht irgendwo hinwandern, um Gott zu begegnen, sondern wir können es da machen, wo wir sind. Und ich finde das faszinierend. Und es ist für mich ein Grund mehr zu sagen, ich nehme die Bibel in die Hand und ich lese mir die Geschichten durch, um Gott besser kennenzulernen, um mich besser kennenzulernen, um zu wissen, wo sind die Lösungen? Wie habe ich damit umzugehen? Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die Bibel nicht nur eine Geschichte ist, wo ich mal reingucke, sondern ja, wo ich weiß, ich gehöre dazu, wo ich weiß, ihr gehört da dazu. Wir alle gehören zu dieser Geschichte und Gott hat mit uns, mit jedem Einzelnen, einen Plan und einen Auftrag. Und es gilt für uns, diesen Plan und Auftrag neu herauszufinden, gerade dann, wenn wir nicht mehr wissen, wie geht es weiter in meinem Leben. Die Frage ist nur, lässt du es zu? Suchst du bewusst Gott in solchen dunklen Tagen? In der Bibel, im Gebet, in der Stille? Lässt du ihn zu dir sprechen und gibst du ihm die volle Autorität in seiner Gerechtigkeit über dein Problem zu herrschen? Gott lässt nicht deine Bedürfnisse außer Acht, die kennt er ganz genau. Und sie haben Platz in deinem Leben. Aber vielleicht ist es erstmal dran zu sagen, ich drehe meinen Blick und ich nehme eine andere Perspektive ein. Und mit der Frage würde ich gerne schließen heute Morgen und uns einfach mitgeben, mit dem, was ich auch ganz am Anfang gefragt habe, wagen wir diesen Blick? Ja, willst du diesen Blick in deinem Leben, willst du das erleben? Ich würde gerne beten zum Abschluss. Jesus, ich bin dir unendlich dankbar dafür, dass die Bibel so viel Autorität hat und dass sie so nah an unserem Leben dran ist und dass die Situation sich von damals zu heute nicht verändert haben. Dass Sorgen und Schmerz und Trauer und Verzweiflung und Erschöpfung schon damals so ein großes Problem war und dass selbst die gottesfürchtigen Menschen, die so nah an dir dran waren, damit ein Problem hatten. Und Jesus, wir sind dir gleichzeitig so unendlich dankbar, dass du eine feste Säule bist und dass du nicht wegläufst und dass wir, wenn wir Probleme haben, wenn wir in dunklen Zeiten stecken, aufrichtig zu dir laufen dürfen und können. Und Jesus, ich ermutige und bete dafür, dass du deinen Heiligen Geist schickst, der uns ja diese Frage schenkt und sie aufbröselt und wissen lässt, was es bedeutet, deine Perspektive in unserem Leid wahrzunehmen. Jesus, es ist so schwierig manchmal für uns, weil wir so sehr in unseren Bedürfnissen, in unserer Sicht drinstecken. Jesus, ich bete aber so sehr, dass wir diese Zeiten haben, wo wir uns hinsetzen und wo du uns diesen neuen Blick einfach schenkst, den Blick durch dich. Und Jesus, ich bete, dass du uns Trost und Befreiung und Erlösung schenkst, wenn wir zu dir kommen und diesen Blick einnehmen. Und Jesus, ich weiß auch, dass du das machst. Und ich danke dir so sehr, dass du wahr bist, dass du echt bist und dass du zu deinem Wort stehst. Amen.